Am 10. Januar 2024 hat Korrektiv seinen Beitrag zum vermeintlichen Geheimtreffen von Potsdam veröffentlicht. Er schlug heftige Wellen, führte zu Demonstrationen mit Zehntausenden oder sogar Hunderttausenden Teilnehmern und wird bis heute als Argument für ein AfD-Verbot herangezogen. Allerdings ist die Recherche auch Gegenstand einiger Gerichtsverfahren. Gestern hat sich der BSW-EU-Abgeordnete Fabio De Masi zu Wort gemeldet. Er ist offensichtlich kein Anhänger der AfD, aber er schrieb dennoch: Geheimplan Deutschland, jedes Gerichtsurteil gegen die vermeintlichen Faktenchecker von Korrektiv ist kostenlose Wahlwerbung für die AfD. Es braucht eine kritische Aufarbeitung dieser Art von journalistischer Inszenierung. Es ist also mal wieder ein Urteil gefallen. Das Landgericht Berlin hat der gemeinnützigen GmbH Korrektiv untersagt, gewisse Äußerungen zu verbreiten. Dazu begrüßen wir den Staatsrechter Ulrich Vosgerau. Er war selber Teilnehmer des Treffens und Referent. Er hat gegen Korrektiv prozessiert und Erfolge wie Misserfolge eingefahren. Hallo, Herr Vosgerau.
Guten Abend.
Die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy war jetzt gegen Korrektiv vor Gericht gezogen. Mehrere Aussagen wurden beanstandet. Was darf Korrektiv jetzt nicht mehr behaupten?
Ja, die dürfen konkret nicht mehr sagen, dass es in Potsdam einen Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern gegeben habe, der Artikel 3, Artikel 16 und Artikel 21 des Grundgesetzes zuwiderlaufe. Sie dürfen auch nicht mehr sagen, dass es eine Ausbürgerungsidee von Staatsbürgern in Sellners Vortrag gegeben habe. Und sie dürfen auch weiterhin nicht mehr sagen, dass speziell die Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy irgendwie einen Vorschlag gebracht habe, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen. Weil das alles ist eben nachweislich niemals passiert.
Das klingt jetzt, außer das, was Frau Huy persönlich angeht, aber ähnlich wie das, was Sie in Hamburg vorgetragen haben und wo Ihre Klage abgewiesen wurde. Können Sie mal darstellen, wie es den Zusammenhang zwischen Hamburg und Berlin gibt?
Ja, wir hatten also in Hamburg geklagt, das kann man sich ja aussuchen, das ist ein fliegender Gerichtsstand, weil das ja über Internet überall in Deutschland veröffentlicht worden ist und wir wollten eben die nämlichen Behauptungen auch in Hamburg verbieten lassen. Da ist in der Tat die Klage abgewiesen worden, zu unserer Überraschung, wie auch zur großen Überraschung eigentlich einhellig der Fachpresse. Das Landgericht Hamburg, so würde ich das zusammenfassen, war bemüht, ein irgendwie salomonisches Urteil zu machen. Es hat also dann im Ergebnis scheinbar Korrektiv Recht gegeben und die Klage abgewiesen. Das wurde dann aber so begründet, nicht etwa damit, dass die Insinuationen von Korrektiv irgendwie stimmen würden, sondern damit, dass das, was Korrektiv schreibt, dass das also erkennbar nur wolkige eigene politische Wertungen seien und mitnichten Tatsachenbehauptungen. Und das habe ja ohnehin keiner geglaubt. Und auch wenn die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die wir ja erfolgreich zur Unterlassung verklagt hatten, behauptet hatten vor Gericht, dass sie das geglaubt haben, dann sei das eine reine Schutzbehauptung. So das Landgericht Hamburg. Dieses Urteil hat eben, wie gesagt, gerade in Fachkreisen, in wissenschaftlichen Kreisen Bestürzung ausgelöst. Es läuft nämlich letztlich darauf hinaus, dass, wenn man über eine andere Person, über andere Personen behauptet, diese hätten einen Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern miteinander beschlossen oder gemacht, dann würde das ja mitnichten auf die Behauptung hinauslaufen, dass wirklich die Ausweisung auch nur eines einzigen deutschen Staatsbürgers geplant gewesen sei. Das ist natürlich eine merkwürdige Aussage und deswegen sind wir in Hamburg auch in Berufung gegangen und wir sind ganz zuversichtlich, dass wir dann in der Berufungsinstanz, also vor dem hanseatischen Oberlandesgericht, dann also obsiegen werden und Gerrit Huy, die wir also im Herbst auch noch dazu gekriegt haben. Ich habe da ein bisschen mit überredet, dass sie jetzt auch endlich eine Hauptsacheklage mal einreicht, weil sie dann ja auch mit betroffen war. Die hat jetzt gleich vor dem Landgericht Berlin II vollumfänglich Recht bekommen.
Korrektiv hat gesagt, dass sie dagegen in Berufung gehen. Also wir haben zwei unterschiedliche Entscheidungen von zwei unterschiedlichen Landgerichten mit zwei unterschiedlichen Verlierern und beide Verlierer sagen, wir gehen in die nächste Instanz. Also das werden wir natürlich weiter verfolgen. Aber das ist ja nicht ganz einfach nachzuvollziehen für Nichtjuristen, was sie uns da dargestellt haben. Ich will es nochmal kurz auseinanderdröseln. Es wird also scheinbar eine Unterscheidung gemacht zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung. Ich habe den Korrektivbericht damals so verstanden, dass vor Ort die Abschiebung oder sogar Deportation von Ausländern geplant wurde und von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund. Im Nachhinein erfahre ich dann aber, dass Korrektiv das nicht als Tatsache festgestellt hat und ich das scheinbar falsch verstanden habe. Oder wie ist das?
Ganz genau. Und da sind Sie ja in guter Gesellschaft, weil das haben ja praktisch alle Medien und insbesondere die öffentlich-rechtlichen Sender so verstanden als Tatsache. Und wenn Sie das dann als Tatsache auch so wiedergegeben haben, dann sind Sie prompt zur Unterlassung verurteilt worden. Also es ist so, im Recht der Meinungsäußerung ist die Unterscheidung zwischen Tatsachen, Behauptungen und Wertungen, Meinungsäußerungen in der Tat von zentraler Bedeutung. Nur direkt unzutreffende Tatsachenbehauptungen sind verboten, sofern sie das allgemeine Persönlichkeitsrecht einer anderen Person verletzen. Meinungsäußerungen sind durchweg erlaubt, und zwar auch dann, wenn diese Meinungsäußerung noch so unfair, noch so ungerecht, noch so unausgewogen und noch so abseitig sind, was Gerichte nicht tun, auch richtigerweise nicht. Im liberalen Rechtsstaat ist eben, dass sie so nach Art eines Deutschlehrers die Richtigkeit des Ausdrucks bewerten oder die Vertretbarkeit einer Metapher bewerten. Also wenn eine Wertung einen Tatsachenkern hat, und den kann man sich aber minimal vorstellen, als Tatsachenkern genügt schon, dass irgendwelche Personen sich wirklich getroffen haben und tatsächlich über gewisse Probleme im Zusammenhang mit Migration und so gesprochen haben, dann kann man alle möglichen Wertungen äußern und die Gerichte werden dem nicht entgegentreten. Und das konkrete Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, da gehe ich mal gerne drauf ein, weil das kann man gar nicht deutlich genug machen. Weite Teile der Bevölkerung wissen das nämlich gar nicht und glauben immer, Tatsachen zu hören. Viele Leute wissen ja auch gar nicht, dass 90% von dem, was sie in der Tagesschau oder im Heute-Journal so hören, in Wahrheit gar keine Tatsachen sind, sondern eben auch nur Meinungsäußerungen. Sie haben ja eben gesprochen von Plänen zur Deportation und auch zur Ausweisung. Und da denkt natürlich so ziemlich jeder Mensch, wenn er das hört, das müsse eine Tatsachenbehauptung sein. Und wenn es also diese Pläne nicht gegeben hat, dann ist es ja wohl verboten, so etwas dann zu behaupten. Das Problem ist hier konkret, dass die Worte Ausweisung wie auch Deportation Ausdruck von Wertungen sind. Das heißt, die haben keine technisch unbedingt festgelegte Bedeutung. Es ist schon richtig, dass man bei dem Wort Ausweisung an einen staatlichen Vorgang denken würde, der auch mit staatlichem Zwang einhergeht, sodass wir in der Tat ein Verbot immer wieder erreicht haben. Man darf nicht behaupten, wir hätten die Ausweisung von deutschen Staatsbürgern aus Deutschland irgendwie besprochen, weil in der Tat eine staatliche Zwangsmaßnahme. Das Wort Deportation hingegen, das ist ja schon viel offener. Das klingt in unseren Ohren zwar nach einer, sagen wir mal, so gewalttätigen wie auch rechtswidrigen Aktion, aber es scheint doch durchaus zulässig zu sein, wurde von Gerichten immer wieder als zulässig beurteilt, dass man ein Wort wie Deportation verwenden kann auf alle möglichen aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen, die man eben aus politischer Sicht kritisiert, auch wenn sie total rechtmäßig ablaufen.
Das ist ja schon mal ein spannender Punkt. Otto Normalbürger hätte wahrscheinlich gesagt, das muss andersrum sein. Deportation, das ist sowas von nazimäßig, das ist ja viel illegaler als das andere. Aber noch eine Frage, wäre es denn journalistisch jetzt sauber gewesen, wenn die Korrektivmitarbeiter geschrieben hätten, nach unserem Eindruck und nach Gesprächen mit einem Teilnehmer ging es um die Abschiebung von deutschem Migrationshintergrund? Also hätten Sie klargestellt, dass das Ihr Eindruck ist, wäre das legitim?
Nein, mit Verlaub, schon der Ansatz ist verkehrt, denn es war ja auch nicht der Eindruck von Korrektiv. Es ist ja nicht so, dass wir hier mit einem traurigen Irrtum zu tun haben, sondern die eigentliche Expertise von Korrektiv, die sich ja selber als Journalisten bezeichnen, aber in der Regel von echten Journalisten nicht als solche anerkannt werden, weil es sich eben erkennbar um politischen Aktivismus handelt und dann auch noch mit starker Schlagseite, deren eigentliche Expertise und Fähigkeit liegt darin, Texte zu produzieren, die sich für den Laien so lesen, als seien es Zusammenstellungen von in der Tat Tatsachen und die aber in der Tat keine einzige Tatsache enthalten. Und es war jetzt in unserer gerichtlichen Aufarbeitung bereits seit dem Januar 24 ja durchgehend so, das ist bis auf den heutigen Tag so, zieht sich durch, dass Korrektiv in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken versucht, auch mit eifriger Mithilfe vor allem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, es gäbe eine Recherche oder auch eine Reportage und in dieser Recherche oder Reportage seien Enthüllungen enthalten. Also alles Dinge, wo jeder normale Bürger an Tatsachen denkt, denn man kann ja eigentlich nur Tatsachen enthüllen, man kann ja kaum seine eigene Meinung enthüllen im Sprachlichen.
Aber Herr Vosgerau, da gab es doch Details, da gab es doch auch Recherchen. Also wir haben den Fotografen von Greenpeace, der Fotos gemacht hat. Wir haben auch eine Person, die eingeschleust wurde und dann auch in ihrem Raum gewesen ist, zumindest kurzzeitig. Wir haben Dokumente, Einladungen. Auf diesen Dokumenten basiert ja auch die Einschätzung, dass es ein Geheimtreffen war, weil es recht konspirativ formuliert gewesen ist. Das kann man doch wohl Recherche nennen und das sind auch Tatsachen.
Ja, dennoch war aber dieses Stück als fiktives Theaterstück konzipiert. Damit fängt es ja schon mal einmal an, dass es journalistisch sehr ungewöhnlich ist, dass eine vermeintliche Reportage sich als fiktives Theaterstück präsentiert. Und das dann eben, wenn man es durchliest, in der Tat Tatsachen enthält, die allerdings durchweg höchst banaler Natur sind. Also zum Beispiel, dass es zwischendrin schneite und dass manche Teilnehmer ihre Autos vor dem Haus geparkt hatten, dass Martin Sellner in der Tat das Wort Remigration verwendet hat und dass abends noch ein Fernseher lief. Und diese höchst banalen Tatsachen werden dann eben untermischt mit Wertungen und Einschätzungen und vor allem Spekulationskaskaden, wie das linke Fachmedium über Medien das genannt hat.
Ja, das ist schön. Das sind journalistische Mittel, die suggerieren, dass man ganz nah dran war. Das würde ich jetzt mal so als Eindruck stehen lassen. Es gab ja dann noch einen Mann, der auch immer wieder von diesem Treffen erzählt. Der war früher für den AfD-Politiker Maximilian Krah tätig, geht als Macher hinter dem Social-Media-Erfolg von Krah. Ich meine Erik Ahrens. Können Sie bestätigen, dass Erik Ahrens bei dem Treffen dabei war?
Ich glaube, der war schon zeitweilig dabei. Ich habe jetzt so keine konkrete Erinnerung an ihn. Es ist so, so kam eigentlich Gerrit Huy wieder ins Spiel. Es gab im vergangenen September 2025 eine ganz interessante Wendung. Die hat die Öffentlichkeit jetzt schon wieder fast vergessen, weil sie nicht so wahnsinnig eingeschlagen ist. Da präsentierte Korrektiv ein weiteres Theaterstück, das dann einmal in Köln aufgeführt wurde. Das ist also zu unterscheiden von dem Originaltheaterstück, das 7 Tage nach der Erstveröffentlichung in Berlin aufgeführt worden ist. Und in diesem zweiten Theaterstück ist es wiederum bezeichnend, dass also eine vermeintliche Rechercheplattform sich mit dem Mittel von Theaterstücken äußert, versuchte man nun eben irgendwelchen Zweifeln entgegenzutreten, die ja inzwischen sich auch ausgebreitet hatten infolge unserer zahlreichen und durchweg auch erfolgreichen Prozesse gegen Medien, die darüber berichtet hatten. Und im Rahmen dieses neuen Theaterstücks kam dann in der Tat dieser Erik Ahrens als vermeintlicher Kronzeuge wieder aufs Tapet. Der hatte eine sogenannte eidesstattliche Versicherung abgegeben. Das war aber gar keine eidesstattliche Versicherung, da sie eben nicht vor einem Gericht abgegeben worden war, sondern die war nur bei einem Notar irgendwie niedergeschrieben worden. Und im Übrigen, auch in der Sache, war es eigentlich auch keine eidesstattliche Versicherung, denn eine eidesstattliche Versicherung kann man nur über konkrete Tatsachen ablegen. Da kann man also sagen, ich selber habe beobachtet, dass das und das passiert ist. Das stand da durchweg nicht drin, sondern der wesentliche Inhalt dieser eidesstattlichen Versicherung, deswegen war sie aus unserer Sicht weiterhin irrelevant, war, dass der eben behauptete, Martin Sellner habe das Wort Remigration gebraucht. Das stimmt, das hat nie jemand bestritten. Und dann geht's weiter. Ja, das Wort Remigration, das ich mir selber ausgedacht habe, meint Folgendes. Und dann werden irgendwelche Dinge da entfaltet, die aber Martin Sellner völlig unstrittig in Potsdam gar nicht gesagt hat. Angeblich aber die geheime Bedeutung des Wortes wiedergeben, wie immer man so etwas feststellen will. Und die einzige konkrete Aussage, rechtlich belastbare, konkrete und übrigens auch neue Aussage in dieser eidesstattlichen Versicherung war nun eine Aussage über Gerrit Huy, dass die nämlich ganz konkret vorgeschlagen habe oder gefordert habe, man solle allen Deutschen, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, die Deutsche dann wieder wegnehmen. Und das hat sie selbstverständlich nicht gesagt, das wusste sie auch im ersten Augenblick ganz genau. Und deswegen haben wir uns dann schnell mit ihr in Verbindung gesetzt und haben gesagt, sie müsse jetzt eigentlich klagen. Und das hat sie dann auch getan, weil wir alle wussten, wir können das alle bezeugen. Wir haben das alle gehört, was sie in Wahrheit gesagt hat. Und das hat überhaupt keine Chance. Und da sie dann schon mal geklagt hat gegen diesen Inhalt der eidesstattlichen Versicherung, durch den sie nun neu in die Sache hereingezogen worden ist im September 25, hat sie dann auch gleich, wenn schon, denn schon, auch gegen weitere Hauptaussagen dieses Textes geklagt, genau wie wir das in Hamburg versucht haben. Und ja, dankenswerterweise, und das hat jetzt gleich zu einem vollen Erfolg geführt.
Aber unabhängig der juristischen Einschätzung dessen, was Erik Ahrens da abgegeben hat, sind wir uns einig, dass Erik Ahrens sagt, dass es da selbstverständlich um die Abschiebung von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund ging und dass sein Wort jetzt gegen ihr Wort steht, oder?
Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Der spricht meines Erachtens nicht von Abschiebung. Abschiebung ist ein staatliches Verfahren, das mit staatlichem Zwang verbunden ist. Und das sagt der auch selber nicht in seiner sogenannten eidesstattlichen Versicherung, sondern es dreht sich offenbar darum, dass in der Tat Martin Sellner der Auffassung ist, aber das ist nichts Besonderes, diese Auffassung ist auch die CDU seit über 20 Jahren, dass die staatliche Politik im Zusammenhang mit Migranten auf eine gewisse Integration, ja auch auf eine gewisse Assimilation drängen muss. Und wenn man eben die Gesetze so ausgestaltet, dass eine gewisse Assimilation, also ganz einfach staatlich gewünscht und auch gefördert und auch gefordert wird, dann nimmt man letztlich billigend in Kauf, dass Menschen, die sich denn überhaupt nicht assimilieren wollen, sondern die hier zum Beispiel ein Leben als Clankriminelle oder als islamistische Terroristen führen möchten, dass die irgendwann davon abstehen und sagen, nein, das geht hier offenbar nicht, wir werden hier staatlich verfolgt, wenn wir also Clankriminalität machen, und dann machen wir das lieber im Ausland. Also Martin Sellner nimmt im Rahmen seiner Konzeption billigend in Kauf, dass beispielsweise islamische Terroristen oder auch Clankriminelle es in Deutschland dann nicht mehr so gut finden. Und zwar aufgrund einer ganz allgemeinen staatlichen Politik, die eben Islamismus oder auch Clankriminalität schlichterdings nicht duldet und damit mit allen staatlichen Machtmitteln entschlossen, natürlich rechtsstaatlich, vorgeht. Aber mehr hat er jedenfalls in Potsdam auch nicht gesagt. Das ist völlig legal und das entspricht auch der Programmatik etwa der CDU und CSU. Und das ist ja auch überhaupt nicht verboten. Und nun kann man natürlich, wenn man unbedingt will, kann man sagen, ja, das läuft ja auf eine Vertreibung von manchen Ausländern hinaus. Das ist natürlich grob ungerecht und auch sprachlich nicht ganz richtig. Aber rein gerichtlich darf man es wohl sagen, weil eben die Gerichte keine Prüfung machen auf Sachlichkeit oder Fairness einer Äußerung.
Korrektiv hat vor dem Landgericht Berlin verloren und darf mehrere Aussagen nicht mehr verbreiten. Recht bekam die AfD-Politikerin Gerrit Huy. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und Korrektiv kündigte Berufung an. Wir sprachen mit dem Staatsrechtler Ulrich Vosgerau. Herzlichen Dank.